Ja, guten Morgen. Ich hatte mich darum bemüht, dass ich noch jemanden finde, der hier für uns spricht, aber es hat sich leider nicht ergeben, hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, muss ich direkt am Mikro dran sein am besten? Geht auch ein bisschen Abstand. Das hilft mir ein bisschen. Genau. Okay. Ja, lass uns mal aufschlagen, Apostelgeschichte 19. Ich lese mal die Verse 1 bis 7. Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7. Es geschah aber, es sind noch einige am Blättern, Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7. Gut. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagen: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Ich will hier gar nicht so tief und genau auf die ganze Geschichte hier eingehen. Lässt sich sicherlich viel zu sagen. Ich finde es nur interessant, oder es soll jetzt so ein bisschen der Einstieg sein für das, worüber wir uns die nächsten Tage, worüber wir uns Gedanken machen wollen, worüber ich sprechen möchte, ist: Paulus kommt dort nach Ephesus und er trifft Leute, die hier als Jünger bezeichnet werden. Und als Jünger wurden eigentlich die Christen sozusagen bezeichnet. Diejenigen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Und es ist nicht so ganz klar, ob hier schon ein Gespräch stattgefunden hat. Also ob diese Frage, die Paulus ihnen hier stellt, aus dem Gespräch heraus sich entwickelt hat. Paulus also mit denen gesprochen hat und ihm dann plötzlich diese Frage kam, aufgrund des Gespräches, dass er sie so ein bisschen kennengelernt hat, diese Jünger, dass er dann gefragt hat: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Oder ob es sozusagen gleich am Anfang die Frage ist, als er sie trifft, sie stellen fest, ja, das sind Menschen, die an Gott glauben, Menschen, die ja in irgendeiner Form auch an Jesus glauben. Irgendwie ist das hier nicht so ganz klar in der Geschichte. Aber er stellt diese Frage und das ist sozusagen die Impulsfrage, die dann dazu führt, zu dem, was dann geschieht. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Ihre Antwort ist sehr interessant. Sie sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Oder man kann auch sagen, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist ist, existiert. Ich habe im Nachdenken darüber, was womit wir uns beschäftigen jetzt diese Woche über, ist mir das irgendwie wichtig geworden, aufs Herz gekommen, dass wir uns mit dem Heiligen Geist befassen. Weil das so wichtig ist. Paulus fragt ihr, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Das ist eine ganz wichtige, entscheidende Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Du kannst gläubig werden und den Heiligen Geist nicht empfangen haben. Du kannst ein Mensch sein, der als Jünger bezeichnet wird, aber dennoch den Heiligen Geist gar nicht kennt. Wie ist es denn mit dir? Wie ist es mit mir? Wie ist es mit uns? Wo stehen wir da? Wenn wir gefragt werden, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist? Kennst du den Heiligen Geist? Ist er in dir? Ist er in deinem Leben? Wirst du sagen, ja, kenne ihn. Er lebt in mir. Ich lebe mit ihm. Oder wirst du sagen, irgendwie weiß ich gar nicht, Heiliger Geist, ja. Irgendwie schwierig. Wenn dich dann vielleicht jemand fragen wird, der nicht gläubig ist, sag mal, ich habe irgendwas vom Heiligen Geist gehört. Was sind das überhaupt? Was kannst du antworten? Was ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Wie gesagt, ich habe das aufs Herz bekommen, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns darin stärken, dass wir uns darin vergewissern aus der Schrift, wer der Heilige Geist ist. Was es damit auf sich hat, mit dieser Frage, die Paulus hier stellt, hast du den Heiligen Geist empfangen? Dann aber auch, was bedeutet es, wenn hier dann die Rede ist davon, dass der Heilige Geist auf sie kam? Was hat es mit den Gaben des Geistes auf sich? Und ja, es soll und wird auch immer wieder darum gehen, dass wir die ganze Woche über das eigentlich tun, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Er hat gesagt, wartet. Wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt, damit ihr meine Zeugen seid. Das heißt, wenn wir hier sind, klar, das ist ein Stück Freizeit, es ist ein Stück Tagung, es ist Seminar, es ist eine ganze Menge. Aber wisst ihr, was das Wichtigste und das Größte immer war bei den Gemeindefreizeiten oder Jugendfreizeiten oder wie auch immer, das, was wir gemacht haben? Und ich bin davon überzeugt, dass so viel, zumindest ist es mir so gegangen in den Jahren, dass ich von den Freizeiten oft so viel mitgenommen habe, dass Gott gesprochen hat, dass Gott geredet hat, dass Gott gewirkt hat in mir auf und durch Freizeiten ist, dass es auch immer Zeiten waren, wo wir genau das gemacht haben, wozu Gott uns auch aufruft. Sucht mich.
und ihr werdet mich finden. Wartet auf mich. Wisst ihr, und dieses Gott suchen ist tatsächlich auch ein Stück Warten, Ausharren. Gott drängt sich uns nicht auf. Gott ist tatsächlich ein sehr zurückhaltender in seinem Wesen. Er drängt sich uns nicht auf. Nein, er sagt, sucht mich, dann will ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir sucht. Und das ist es oft. Wir sind so beschäftigt, wir sind so zerteilt in unseren Herzen, in unserem Alltag. Und das ist so eine Chance, dass wir zusammenkommen, dass wir aber vor allen Dingen auch zu Gott kommen. Dass wir zur Ruhe kommen, dass wir uns ausrichten darauf, was ist wirklich wichtig. Eine ganze Woche. Und dann lässt Gott sich auch nicht lumpen. Er belohnt die, die ihn suchen. Da kannst du von ausgehen. Aber es ist eine Herzensentscheidung. Wir können hier sein und doch nicht hier sein. Wir können mittendrin in der Tagung, in dem Seminar sein, aber wir verpassen das Wichtigste, nämlich auf Gott zu warten und ihn zu suchen. Das ist eine Entscheidung, die du und ich, die wir alle treffen müssen, heute. Will ich einfach nur eine nette, gute Zeit haben oder will ich Gott suchen und ihm begegnen? Also das werden so im Groben die Themen sein jetzt, die Tage. Und ich möchte euch einfach auch bitten, es kann gut sein, dass ihr Fragen habt, die euch schon lange beschäftigen zum Thema Heiliger Geist. Dann lasst sie mir doch bitte zukommen. Es kann sein, dass wir vielleicht am Schluss noch so eine Frage-Antwort-Runde machen, wo wir das aufgreifen können. Es kann sein, dass ich das einfach so währenddessen in den Themen, die ich vorstelle, hier mit einarbeite. Aber lasst mir doch bitte eure Fragen zukommen. Auch wenn euch während der Predigten Fragen aufkommen, lasst sie mir doch bitte zukommen, dann werde ich da gerne drauf eingehen. Und wenn ich es nicht weiß, dann weiß es vielleicht jemand anders. Genau. Wer ist der Heilige Geist? Darum soll es heute Morgen gehen. Das Wort oder das, was hier verwendet wird, das ist immer sehr aufschlussreich. Was für einen Namen trägt jemand? Davon lässt sich schon eine Menge irgendwie herleiten. Und dieser Geist, der wird als der Heilige Geist bezeichnet. Der Abgesonderte, der Besondere. Heilig ist die Sphäre Gottes. Gott ist heilig. Und der Heilige Geist ist auch heilig. Deswegen heißt er Heiliger Geist. Diese Formulierung, Heiliger Geist, kommt im Neuen Testament 93 Mal vor. Im Alten Testament gibt es nur zwei Stellen, wo er so bezeichnet wird. Aber der Heilige Geist oder der Geist, und jetzt kommen wir zu anderen Bezeichnungen, eine andere sehr gängige, häufige Bezeichnung ist der Geist Gottes. Paulus verwendet diese Bezeichnung sehr gerne, aber sie kommt auch im Alten Testament häufig vor. Oder der Geist Jahwes, das ist natürlich im Alten Testament, finden wir aber im Neuen Testament häufig auch als der Geist des Herrn. Wer ist der Heilige Geist? Lass uns dazu mal ganz an den Anfang der Bibel gehen, in 1. Mose 1. Wenn man anfängt, die Bibel daraufhin zu lesen und zu studieren, was in der Bibel uns offenbart wird, uns gezeigt wird über den Heiligen Geist, dann wird man plötzlich feststellen, okay, der Heilige Geist ist auf gar keinen Fall eine Nebenfigur, sondern er ist mittendrin von und er ist am Anfang und er ist am Ende. Es ist nicht das, und das ist vielleicht das große Problem, das wir finden, ist, dass der Heilige Geist in der Kirchengeschichte so stark an den Rand gedrängt wurde. Ich komme ja aus der evangelischen Landeskirche und da ist das so. Ne? Pfingsten, das war nicht das Fest des Heiligen Geistes, sondern das war immer das Fest der Kirche. Da wurde das ist der Geburtstag der Kirche, wurde dann immer gesagt, ne? Überhaupt kein Verständnis für den Heiligen Geist. Für das, was er ist und was er tut. Also, lass uns mal hier reingehen. 1. Mose 1. Da steht im Vers 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das Wort Ruach, das hebräische Wort Ruach, wird häufig übersetzt mit Geist, kann aber auch als Wind übersetzt werden. Und das kann man sich ja gut vorstellen, ne? Wie über diesem Meer, über diesem finsteren Meer ein Wind einhergeht. Wir waren jetzt gerade, sind wir in Schweden gewesen, dann sind wir auf dem Rückweg wieder mit der Fähre gefahren von Dänemark nach Fehmarn rüber. Und dann bist du auf der Fähre, eine halbe Stunde ist ja nicht lang, ne? Ja, 45 Minuten, wie auch immer. Jedenfalls sind wir dann da auf der Fähre und auf dem Rückweg, oh, da war richtig schön Wind, ne? Und der Wind ist so stark, wenn du dann an die Reling gehst und das verschlägt dir regelrecht den Atem, ne? Dabei war das eigentlich nur ein leichtes Lüftchen, ne? Die Wellen waren gar nicht mal doll. Es war nur so, ja, also war niedlich. Im Gegensatz zu dem, was für Winde toben können auf der See. Denn da gibt's ja keine Berge, wo das so ein bisschen aufgehalten wird. Kein Windschatten sozusagen. Da geht der Wind rüber. Und bewegt das Meer. So kann ich mir das gut vorstellen. Dieser Wind, der über die Erde hinwegfegt. Es ist der Wind Gottes, diese Luft, der Atem Gottes. Im Griechischen heißt der Geist Pneuma, ist das griechische Wort ist Pneuma. Und das hat ja was mit Luft zu tun und auch mit dem Atmen. Es ist der Geist Gottes, der hier über den Wassern schwebt. Mittendrin in der Schöpfung ist der Geist Gottes mit dabei. Und er ist aktiv. Und dann steht hier in Vers 3, Gott sprach. Das ist ja eine interessante Sache, dass Gott spricht. Also, man könnte auch, oder es hätte ja auch da stehen können, und Gott dachte. Gott dachte, es werde Licht, und es wurde Licht. Warum spricht Gott? Das, was er denkt, was seine Gedanken sind, seine Idee davon, was jetzt passieren soll, wie das Ganze gestaltet werden soll, was er da gemacht hat, das spricht er aus. Und beim Sprechen brauchen wir was? Atem. Ohne Atem kein Sprechen. Der Geist Gottes ist aktiv dabei, während Gott spricht. Und er spricht, es werde und es wurde. Er ruft die Dinge ins Sein durch seine Stimme. Der Heilige Geist ist, und das ist oft, denke ich, durch das Glaubensbekenntnis, was wir so kennen, das alte Glaubensbekenntnis, dann heißt es dann, wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an seinen Sohn, Jesus Christus und so weiter und so weiter. Und an den Heiligen Geist. Was dabei verloren geht, ist, dass dieser dreieinige Gott, dass es der eine Gott ist, der der Schöpfer ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass der Sohn hier dabei ist, das macht uns Johannes in Johannes 1 offenbar. Johannes 1 heißt es ja, das Wort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Durch dieses wurde alles geschaffen. Und dann heißt es später in Johannes 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde selbst Mensch, das Schöpferwort, durch das alles geschaffen wurde, es werde. Und dieses Wort, was gesprochen wurde, ja, es ist, wurde getragen vom Atem Gottes, dass es hinausgeht in die Welt. Dass es nicht bei Gott bleibt, sondern aus Gott hervorkommt, hervorquillt. Der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn zusammen Schöpfer. Das ist auch ganz interessant, wenn wir das sehen in 1. Mose 2. Man kann es hier im Hebräischen nicht so, ist es nicht so deutlich. Ist dann aber deutlich, wenn wir dann das in Beziehung setzen zu den Dingen, die im Neuen Testament auch stehen. In 1. Mose 2, Vers 7 steht, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier wird der Vorgang des Erschaffens von Gott her eher so dargestellt, dass er Materie nimmt und sie zusammenfügt, zusammensetzt. Und das ist ja ein Wunder, oder? Ich meine, wenn wir uns mit Naturwissenschaften, manche befassen sich ja mit Naturwissenschaften und sind da interessiert dran. Aber wenn ich mir das so vorstelle, diese ganzen... Das, was ich hier anfasse, ne, das ist ja so festgefügt irgendwie. Aber das sind alles kleine Atome. Genauso wie hier in der Luft überall Atome sind. Warum ist das getrennt voneinander? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch irre. Wie kann ich das begreifen, dass diese Atome hier zu mir gehören und diese Atome hier gehören zu was anderem, sind voneinander getrennt. Und das Irre ist, wir haben heute uns hier nochmal ganz, wie das bei den Kindern ist, ne, wenn die Kinder irgendwo so eine richtig heftige Wunde haben, so dann sagen sie, guck mal hier, ich habe mich so richtig doll verletzt hier. Und dann gucken sie alle, oh, stark. Also wenn es jetzt nicht mehr so akut ist, so ganz schlimm, ne? Na, solange es noch schlimm ist, ich sterbe. Und dann, hier, guck mal, ich habe mich richtig doll verletzt am Finger oder so. Na, hat Peter uns heute seine Wunde gezeigt am Knie, ne? Am Schienbein. Peter hat sich richtig schlimm verletzt, das war richtig schlimm. Aber ne, ich musste so daran denken, das ist so ein Wunder, wie Gott das macht, dass diese Zellen sich wiederherstellen, dass das wiederhergestellt wird, die Schorfbildung und all das, ne? Das ist so krass. Das Leben, was da drin ist. So hier da, wenn ich hier was abbreche, ne, dann ist das abgebrochen und bleibt abgebrochen. Aber wenn ich hier da reinschneide, ne, dann passiert was. Dann ist da Leben und da ist Wiederherstellung. Und das ist so krass. Der Geist, von dem hier die Rede ist, er wird teilweise auch an manchen Stellen als der Geist des Lebens bezeichnet. Und es bedeutet hier am Anfang erstmal nur überhaupt dieses Wunder des Lebens, dass Zellen lebendig sind und sich vermehren. Und Gott bildet den Menschen, er nimmt diese Materie, diese Atome und fügt sie zusammen zu einem Wesen und haucht diesem Wesen den Atem ein, das Leben ein. Da ist der Heilige Geist ganz aktiv im Schöpfungsprozess des einzelnen Menschen hier. Vorher heißt es in Kapitel 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und so weiter. Und dann steht in Vers 27, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott, das Wort Gott, was hier steht, ist Elohim. Das ist ein Pluralwort. Ein Pluralwort, ein Mehrzahl, ein Wort in der Mehrzahl. Also, wenn du es ganz korrekt übersetzen würdest, würdest du sagen Götter. Und die Götter sprachen. Aber das Interessante ist, dass auf der einen Seite dieses Wort ein Pluralwort ist, aber da müsst ihr mich nochmal, Benjamin, das Verb ist aber Singular, ne, oder? Genau, das ist, muss ich nochmal nachgucken, sag ich euch nochmal. Auf jeden Fall ist es so, dass das Wort Elohim natürlich hier im Hebräischen, auch in der ganzen Bibel, nicht als Götter gebraucht wird, an den allermeisten Stellen nicht, sondern dass es tatsächlich als das Wort für den einen Gott gebraucht wird. So wie es in dem Glaubensbekenntnis in 5. Mose steht. Der Herr, unser Gott, ist ein Gott. Wie bitte? Nein, es ist einfach das Wort für Gott, was am häufigsten normalerweise gebraucht wird im Alten Testament. Ja, genau. Aber dass hier die Mehrzahl gebraucht ist und dann auch in der Aussage, lasst uns Menschen machen, das ist tatsächlich im Plural formuliert. Gut, manche würden sagen, Pluralis Majestatis, also der Ausdruck einer besonderen Größe und Macht. Aber es ist eher umgekehrt, glaube ich, dass diese Art zu sprechen tatsächlich hiervon herkommt. Lasst uns Menschen machen. Und das bezieht sich aber eher darauf, dass was wir sehen eigentlich aus dem biblischen Zeugnis ist, dass hier Gott eben nicht als ein singulares Wesen jetzt sich überlegt, ein anderes Wesen zu erschaffen, sondern dass er in einer Vielfalt zu sich selbst spricht. Lasst uns Menschen machen. Und er macht ja nicht nur einen Menschen als sein Bild, sondern zwei. Er macht nicht 1000. Er macht zwei. Die in Liebe aufeinander bezogen eine Einheit bilden. Und darin sind sie das Bild Gottes. So ist es auch hier, Wir sehen also Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist als Schöpfer aktiv. Ich möchte euch noch eine andere Stelle zeigen, Hiob 33, Vers 4. Da kommt der junge Mann ins Spiel, der die ganze Zeit zugehört hat, der Elihu. Und er sagt an dieser Stelle was, was ich sehr bemerkenswert finde. Hiob 33, Vers 4. Er sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, der mich gemacht hat und der mich belebt. Und da spricht er die Wahrheit aus, dieses Prinzip des Lebens, was in uns pulsiert. Es ist nicht ein Automatismus. Es ist nicht, die Zellen machen das nicht. Sondern es ist eine Kraft des Lebens, die in uns wirkt. Ja, sogar bei unserer Zeugung, die dazu führt, dass wir gemacht werden. An anderer Stelle in Psalm 139 spricht David darüber. Da sagt er, Vers 13, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Und wer ist das du? Das ist Jahwe. Das ist Gott. Der Gott Israels, du hast mich geschaffen. Aber wie ist das möglich? Wie tut Gott das? Gott tut das nicht mit Händen. Er ist nicht irgendwie wie so ein Arzt, der jetzt mit irgendwelchen komischen Geräten hineinwirkt und dann da irgendwas macht. Selbst wenn die Ärzte im Reagenzglas heutzutage bei der künstlichen Befruchtung Eizelle und Samenzelle zusammenmixen, sind nicht sie es, die das Leben wirklich in Gang bringen, da etwas tun, sondern Gott ist es, der den ganz speziellen DNA-Mix zusammenstellt, der dann da zustande kommt. Und der das dann steuert, diese ganzen Prozesse, die da ablaufen, die wir dann biologisch beschreiben von dem, was da für Mechanismen zu verstehen und zu erkennen sind. Aber was die wirkliche Kraft dahinter ist, das Erkennen kennt man nicht mit dem Mikroskop. Sondern es ist das, was Gott uns offenbart durch seinen Geist. Er zeigt uns auf, ich bin es. Und David erkennt es, obwohl er kein Mikroskop hatte, hat er es erkannt durch den Heiligen Geist, hat er es verstanden. Gott, du bist es, der mich gemacht hat. Du bist derjenige, der mich geformt hat. Und wie gesagt, Elihu hat es auch verstanden und er hat gesagt, ja, das ist der Geist Gottes. Der Geist des Lebens. Es sind nicht Hände, die da hineinwirken. Klar, David drückt das hier so aus, als ob es Gott mit seinen Händen ist, weil er eine sehr bildliche Vorstellung von Gott hat. Gott ist mein Hirte, sagt er. Er stellt sich Gott so vor als eine Person. Aber was uns die Bibel eben auch sagt, und Jesus sagt es auch in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Er ist nicht zu fassen, du kannst ihn nicht sozusagen in eine Kiste packen. Er ist nicht in dem Sinne eine Person, dass du ihn, ne, anfassen kannst. Gott ist Geist. Er ist überall. Du kannst ihn nicht greifen. Das ist für uns ein Ausdruck dessen, was wir versuchen, wie wir versuchen, wörtlich das zu beschreiben. Worte, die Gott uns gegeben hat, um es zu beschreiben, wie Gott ist. Gott ist Geist. Das ist nicht zu fassen. Ich gebe euch noch eine andere Stelle, die uns das nochmal ganz deutlich macht in Apostelgeschichte 5. Wer ist der Heilige Geist? Apostelgeschichte 5. Ich will hier auch nicht auf die Geschichte an sich eingehen, sondern auf etwas, was hier formuliert wird, wie Petrus es beschreibt. In Apostelgeschichte 5 geht es um Hananias und Sapphira, die in der Gemeinde gelebt haben als Gläubige, wenn du so willst, als Jünger. Aber die Frage ist, ob sie den Heiligen Geist wirklich kannten. Ob sie den Heiligen Geist empfangen hatten. Denn hier steht, sie haben sich abgesprochen, dass sie etwas verkaufen davon, das Geld, etwas davon für sich behalten und einen Teil davon der Gemeinde spenden. Aber so tun, als ob sie alles, was sie dort für dieses Feld, was sie verkauft haben, dass sie das der Gemeinde spenden. Heuchlerisches Verhalten. Und sie bringen also das Geld zu Petrus und er sagt, Petrus in Vers 3 aber sprach Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Wen hat Hananias belogen? Die Apostel, die Gemeinde. Aber Petrus sagt, weißt du, das Problem ist nicht was zwischen uns, ne? Sondern du machst dir selbst und du willst Gott etwas vormachen. Du hast Gott belogen. Nicht uns Menschen. Wer sind wir schon? Und dann sagt er aber am Anfang, du hast den Heiligen Geist belogen. Wer ist also der Heilige Geist? Gott. Der Heilige Geist ist Gott und Gott ist der Heilige Geist. Ist das was Neues für dich? Das ist eine uralte Botschaft. Aber es ist manchmal auch nochmal gut, es wieder sich in Erinnerung zu rufen. Der Heilige Geist ist Gott. Obwohl Jesus jetzt nicht sichtbar unter uns ist, obwohl Gott, der Vater, nicht sichtbar für uns unter uns ist, ist Gott dennoch gegenwärtig hier als der Heilige Geist. Ich möchte euch noch eine Stelle sagen in 1. Korinther 2, Vers 10. Ich denke, da könnte man viele Stellen heranziehen, die uns sagen, dass Gott alles weiß. Da würdet ihr mir doch alle zustimmen, oder? Jetzt ist es interessant, was Paulus hier sagt in Vers 10 von Kapitel 2, 1. Korinther. Er sagt, die Weisheit Gottes, all das, was Gott weiß, all seine Geheimnisse, all das, was das tiefe Wissen um diese Welt und darüber hinaus, über das ganze Sein, all das ist das Wissen und die Weisheit Gottes und die Geheimnisse Gottes. Und die sind verborgen, die kann kein Mensch herausfinden. Die ist keinem Menschen zugänglich. Auch den den führenden Persönlichkeiten des, der Welt sind die nicht zugänglich. Den schlauen Menschen, den mächtigen Menschen. Er sagt, ja, die mächtigen Menschen, die haben denjenigen, der die Weisheit Gottes offenbar gemacht hat, Jesus Christus, sie haben ihn gekreuzigt. Und dann sagt er, in Vers 10, uns aber hat Gott es offenbart. Es ist nicht so, dass Paulus sagt, ja, wir wissen es aber, haha. Ich weiß es, ich habe so viel studiert, ich habe so viel Wissen angehäuft, ja, ich hab's rausgekriegt. Kauft alle mein Buch. Na? Die Weisheit Gottes, das Geheimnis Gottes, erforscht und herausbekommen durch Paulus. Ja, so läuft es doch, oder? So läuft der Markt. Man muss sich schon bekannt machen, ne? Aber Paulus macht es nicht, weil er sagt, nicht ich habe es, Gott hat es uns offenbart. Das haben alle Männer, echten, wahren Männer und Frauen Gottes gemacht. Daniel hat das gemacht. Als er den Traum von Nebukadnezar deuten sollte, der ihm noch nicht mal erzählt wurde, ne, da hat er gesagt, ich kann das nicht, aber Gott kann es. Als Josef die Träume vom Pharao deuten sollte, ne, und er war bekannt als Träumedeuter, dann wurde er zum Pharao gerufen und der Pharao hat gesagt, ich habe gehört, du bist der tolle Träumedeuter hier, ne, du weißt doch alles. Dann sagt er, ne, ich nicht, aber Gott. Paulus sagt das auch. Ich habe es nicht erkannt, aber Gott hat es offenbart. Er hat sich geöffnet. Er hat von sich aus seine Geheimnisse, seine Weisheit preisgegeben. Er hat es weitergegeben. Und zwar durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Der Geist Gottes kennt alles, so wie Gott. Er kennt Gott durch und durch, weil er selbst Gott ist. Und er offenbart es. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Das spielt wieder an auf das, was wir gelesen haben am Anfang, Apostelgeschichte 19. Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist? Diese kostbare Gabe hat Gott für dich, dass er sich selbst dir schenkt, dass er selbst in dich kommt. Du kannst ein Geschenk empfangen, das Gott selbst, dein Schöpfer, dein Vater, dein Erlöser. Du kannst ihn empfangen im Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist kommt er in dich. Die Kraft des Lebens, die dir Leben gegeben hat, körperliches Leben, Leben als Mensch, als lebendige Seele, aber auch diese tiefe Weisheit, diese tiefen Geheimnisse des Lebens. Du kannst sie empfangen. Nicht dadurch, dass du irgendwelche Methoden anwendest, was weiß ich, der Erkenntnisfindung, was es alles gibt, sei es in der Naturwissenschaft, sei es in der Parapsychologie oder in der Esoterik, was du alles für Erkenntniswege beschreiten kannst. Nein, Gott ist es, der sich selbst offenbart durch den Geist Gottes. Und du kannst diesen Geist Gottes empfangen, wie das, werden wir heute Abend sehen, wenn du ihn nicht schon empfangen hast. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott möchte nämlich uns all das zeigen, was er uns schenkt. Und durch den Geist zeigt er uns das. Davon reden wir auch nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Der Heilige Geist hilft uns, das auch weiterzugeben, diese Weisheit, diese Geheimnisse. Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der normale Mensch, so wie er geboren ist, der natürliche Mensch, er nimmt es nicht an, die Offenbarung des Geistes Gottes, weil es für ihn dumm ist. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn, Christi Denken. Gott hat es offenbart durch den Heiligen Geist. Und er hat es Menschen offenbart zu verschiedenen Zeiten. Und da lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 21. Ich mach gleich Schluss. Keine Angst. Aber ein bisschen Geduld müsst ihr noch haben. 1. Petrus 1. Nee, das ist der falsche. 2. Petrus 1, Vers 21. Da steht, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist. So sehen wir hier, wie in der Prophezeiung, in dem, was geschrieben ist durch die Propheten, dass das ihren Ursprung hat in Gott, dass aber der Heilige Geist hier ganz aktiv beteiligt ist. So steht es auch in 2. Timotheus 3, Vers 16, bekannte Stelle, ein bisschen weiter davor. Da lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Da steht im Griechischen das Wort Theopneustos, glaube ich. Theopneustos. Gott gehaucht. Da sind diese beiden Worte Theos, Gott, und Pneustos hier, sind hier zusammengesetzt zu einem Wort. Von Gottes Geist eingehaucht. Das ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Da steht von Gott eingegeben. Und dieses von Gott eingegeben, da steht dieses griechische Wort Theopneustos. 2. Timotheus 3, Vers 16 war das. Genau, und das lesen wir auch in Apostelgeschichte 28, Vers 25 als ein Beispiel. Sagt Paulus hier in Rom, als sie aber unter sich uneins waren, die ganzen Juden, die bei Paulus zusammengekommen waren und Paulus gehört haben, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und so weiter. Paulus zitiert hier eine Stelle aus dem Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, aber er sagt, der Heilige Geist hat gesprochen. Und er hat durch Jesaja gesprochen. Der Heilige Geist ist eine Person und spricht zum Volk Israel. In Jesaja steht natürlich drin, Yahweh spricht zu seinem Volk. Jesaja sagt, so spricht der Herr, so spricht Yahweh. Lukas sagt, das ist der Heilige Geist, der hier am Werk ist, der hier spricht. Gott, der Heilige Geist, Yahweh, der Heilige Geist spricht zum Volk Israel. Und so kommt es, dass wir eben diese Stellen haben, die dann das, die Grundlage dessen sind, was dann später intensiv theologisch diskutiert wurde, die Dreieinigkeit Gottes. Du siehst das ausformuliert in Matthäus 28 im Missionsbefehl, 28 Vers 18 bis 20. Da steht, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei und doch ein Gott. Und der Heilige Geist als derjenige, der uns die Dimension offenbart Gottes, die eben nicht so stark greifbar ist und dennoch so aktiv darin, wie er Leben schafft, wie er das Leben erhält, wie er auch das geistliche Leben schafft, das werden wir noch sehen heute Abend. Und er wird interessanterweise eben als der Heilige Geist bezeichnet, der ganz aktiv selber ist. Er wird aber auch als der Geist eures Vaters bezeichnet von Jesus. Er wird auch bezeichnet als der Geist des Sohnes Gottes, als Geist Jesu Christi bezeichnet. Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie gehören zusammen, sind eins und doch jeder eigenständig. Sie sind sozusagen austauschbar scheinbar und doch wiederum nicht. Es ist sehr verwirrend mit der Dreieinigkeit. Ein Geheimnis, was den Menschen, die den Heiligen Geist nicht empfangen ist, haben, eine Torheit ist. Uns aber, die wir den Geist Gottes empfangen haben, ist es ein kostbares, wertvolles Geheimnis. Das, was uns vor Augen geführt ist, dass Gott der Heilige Geist ist, der auch, und wir sollten ihn auch so behandeln, so ehren. So wie in der Bibel überall gesagt wird, und besonders in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist spricht, so sollten wir auf den Heiligen Geist hören. So wird es auch in der Offenbarung gesagt. Die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Ne? Wer ein Ohr hat, der höre, was Jesus der Gemeinde sagt, was der Geist den Gemeinden sagt. Dabei ist es Jesus, der diese sieben Sendschreiben beauftragt hat und diktiert hat. Aber es ist der Geist, der dadurch spricht. Das, was wir lernen oder worin wir wachsen sollen, was ich glaube, was Gott möchte, jetzt auch in diesen Tagen, ist, dass wir eine neue Sensibilität für den Heiligen Geist bekommen, für Gottes Gegenwart in unserer Mitte, in unserem Leben, für sein Wirken als Heiliger Geist in uns und durch uns. Eine neue Offenheit dafür, eine neue Sehnsucht auch danach, dass Gott sich so in unserem Leben zeigt, als Heiliger Geist. Und dass wir ihm auch die Ehre geben dafür. Es ist eine heiße Diskussion immer, ob man zum Heiligen Geist beten darf, ne? Das wäre so eine typische Frage. Und es gibt dann so Spezialtheologen, die dann immer sagen, nein, wir beten nur zum Vater durch Jesus im Heiligen Geist. Ja, theologisch sehr, sehr korrekt. Aber die alten Kirchenlieder oder die alten Anbetungstexte, Gedichte, die Vater, Sohn und Heiligem Geist die Ehre geben, die sind korrekt. Es ist richtig, dem Heiligen Geist Ehre zu geben, den Geist zu ehren. Zuallererst durch Glauben und Gehorsam. Aber auch, man kann es auch in Worten und in Liedern tun. Es ist nichts Falsches daran, Gott auch als Heiligen Geist anzusprechen. Aber wisst ihr, der Heilige Geist, dem ist es so wichtig, dass Jesus erhoben wird, dass er gerne zurücktritt, wenn nur der Name Jesus erhoben wird, als der Name, der über allen Namen ist. Und Jesus, der so gerne zurücktritt und sagt, den Vater, bitte ehrt den Vater, ruft den Vater an. Und Jesus, der gleichzeitig aber auch sagt, es ist gut, dass ich weggehe, dann kommt der Heilige Geist, das ist viel besser. Steht in Johannes 14, könnt ihr nachlesen. Und das ist Liebe untereinander, das ist die Dreieinigkeit, in Liebe vereint. Der eine hält den anderen höher als sich selbst und so soll es auch unter uns sein, oder? Gut, lass uns beten. Jesus, wir danken dir, Vater, wir preisen dich, Heiliger Geist, wir sind begeistert von dir. Und ich bete auch, dass du das schenkst, Herr, dass wenn wir über dich nachdenken, wenn wir lesen in dem Wort, was du inspiriert hast, was du eingegeben hast, ja, dass wir selbst erfüllt werden mit dir. Danke, dass du dich uns schenkst, dass wir dich empfangen dürfen im Glauben. Danke, dass du, ja, als der Heilige in die Gegenwart von Sündern kommst, ja, und das geschieht nur dadurch, dass wir gereinigt sind durch das Blut Christi, ja. Wir preisen dich dafür und beten, dass wir dich immer mehr erkennen, dass wir dich immer mehr kennenlernen auch, als der, der du bist, der eine wahre, lebendige Gott. Herr, mach du uns neu, ja, schenk du uns eine neue Sehnsucht danach, dich mehr kennenzulernen. Segne du diese Tage, Herr, und hilf du und begegne uns, sprich zu uns, hilf uns zu hören, hilf du uns, dich ganz neu zu sehen, zu hören, dich ganz neu zu empfangen. Ja, und tu du dein Werk in uns und unter uns, Herr. Amen.